SRF 1.
Uhr. Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Engpässe bei den Corona-Drittimpfungen und bald könnte die Kinderimpfung dazukommen. Eine zusätzliche Herausforderung, sagt Marc Siedler, Präsident der Kinderärzte Schweiz.
Es gibt doch eine beträchtliche Anzahl Kinder, die haben eine Nadelphobie, eine Spritzenangst.
Dem müsse man Rechnung tragen. Auf die Kinderimpfung hofft diese Mutter aus Basel.
Das wäre sehr wichtig, weil im Moment gibt es sehr viele Ansteckungen von Kindern, auch so 10-, 11-Jährige. Und ich denke, das würde die Situation etwas entschärfen.
Sie ist Co-Präsidentin des Elternrats im Schulhaus Erlenmatt. Wir zeigen an diesem Beispiel, wie schwierig die Situation derzeit an den Schweizer Schulen ist. Dann, ein Gericht in Myanmar verurteilt die ehemalige Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi zu 4 Jahren Gefängnis. Weitere Klagen sind hängig. Und Russlands Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze sorgt für Nervosität. Wir reden über Krieg und Frieden im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer. Schönen Mittag. Das Boostern, also die dritte Impfung gegen Corona, führt in einigen Kantonen zu Engpässen. Es fehlen freie Termine, es kommt zu Wartezeiten, es fehlt an Personal. Jura und Wallis zum Beispiel fordern nun Hilfe von der Armee an. Zudem steht den Kantonen eine weitere Herausforderung bevor. In den nächsten Wochen könnte die Corona-Impfung für Kinder zugelassen werden. Kinderärzte fordern, die Kantone müssten jetzt mit den Vorbereitungen beginnen. Andrea Jacki.
Jetzt müsse man mit der logistischen Planung beginnen, mahnt Marc Siedler. Der Präsident der Kinderärzte Schweiz sagt, es sei schwieriger, Kinder zwischen 5 und 11 Jahren zu impfen als Jugendliche und Erwachsene.
Es gibt doch eine beträchtliche Anzahl Kinder, die haben eine Nadelphobie, eine Spritzenangst. Und diese Ängste muss man ernst nehmen und entsprechend müssen sich die Zentren auf eine solche Altersgruppe auch vorbereiten.
Er appelliere darum an die Behörden, diese sollten mit den Kinderärztinnen und Ärzten zusammenplanen und in den Impfzentren Personen anstellen, die bereits in der Kindermedizin arbeiteten. Kinderarzt Ziedler rennt offene Türen ein. Michael Jordi, Generalsekretär der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz, sagt, die Kantone seien sich bewusst, dass die Kinderimpfung bald komme.
Sie bereiten sich auch darauf vor, sei das auf logistischer Ebene, sei das im ganzen Impfsystem. Das heißt, soll es in einer Impfstraße mit pädiatrischer, also kinderärztlicher Begleitung passieren, soll es in der privatärztlichen Praxis passieren. Da wird es sehr wahrscheinlich verschiedene Modelle geben.
Was das Impfen in der Praxis angeht, warnt Kinderarzt Marc Siedler. In seiner kleinen Gruppenpraxis zum Beispiel sei das Verimpfen gegen Corona nicht möglich.
Hier müssen wir realistisch bleiben, dass aufgrund der aktuellen logistischen Vorgaben mit dem mRNA-Impfstoff dies für eine Kinderarztpraxis kaum zu bewältigen sein wird.
Überlegungen, die man sich auch im Kanton Bern macht. Bern muss seit Beginn der Pandemie Kritik einstecken, er sei zu wenig gut vorbereitet und organisiert. Die Kinderimpfung sei man bereits am Planen, sagt Gunter K. Giebel, Sprecher des kantonalen Gesundheitsdepartements.
Wir schauen, wie wir die Prozesse legen können, wie wir hier zusätzliche Kapazitäten anbieten können. Denn diese Impfungen sind natürlich dann viel anspruchsvoller als die großen Massenverimpfungen, die wir bei den Erwachsenen machen können.
In den USA wird die Corona-Impfung bereits an Kindern ab 5 Jahren verabreicht, in Europa zum Teil auch. Die Impfstoffhersteller Pfizer und Moderna haben ihre Gesuche in der Schweiz ebenfalls eingereicht. Sie sind bei der Heilmittelbehörde Swissmedic in Prüfung. Wenn Swissmedic die Zulassung gibt, muss die Eidgenössische Impfkommission eine Empfehlung abgeben. Deren Präsident Christoph Berger sagt, man setze sich schon jetzt intensiv mit der Kinderimpfung auseinander. Es gelte, verschiedene Aspekte abzuwägen. So hätten Kinder in dieser Altersgruppe kaum Komplikationen. Sie seien selten wegen Covid im Spital. Aber, ergänzt Berger,
auch die Kinder leben mit uns in dieser Pandemie und leiden unter den Einschränkungen. In diesem Setting wird die Impfkommission eine Empfehlung erarbeiten und kommunizieren.
Wenn die Eidgenössische Impfkommission den Impfstoff für Kinder empfiehlt, dann müssen die Kantone bereit sein.
Andrea Jacki hat berichtet. Nun zum Nachrichtenüberblick, heute mit Tobias Meyer.
Noch nie hatten die Hotels in der Schweiz so viele Schweizer Gäste wie in der diesjährigen Sommersaison. Für die Monate Mai bis Oktober meldet das Bundesamt für Statistik insgesamt 12,7 Millionen Übernachtungen aus dem Inland. Gegenüber dem Sommer 2020 entspricht das einem Plus von gut 21%. Auch ausländische Gäste reisten in diesem Sommer wieder häufiger in die Schweiz. Bei ihnen stieg die Nachfrage um rund 79%. Insgesamt zählten die Schweizer Hotels fast 35% mehr Übernachtungen. Das Vorkrisenniveau wurde damit aber noch nicht erreicht. Die Armut in der Schweiz wächst. Wegen der Corona-Krise würden auch Menschen mit einem Einkommen knapp über der Armutsgrenze häufiger in Notlagen geraten, teilt das Hilfswerk Caritas Schweiz mit. Es appelliert an Wirtschaft und Politik zu handeln. Konkret fordert Caritas Schweiz unter anderem existenzsichernde Löhne, uneingeschränkte Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, tiefere Krankenkassenprämien oder mehr bezahlbaren Wohnraum. Zu den über 700'000 Menschen in Armut gäbe es in der Schweiz weitere 600'000 Menschen, die knapp über dem Existenzminimum in prekären Verhältnissen lebten, so Caritas Schweiz. Der Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank SNB, Fritz Zurbrück, tritt zurück. Zurbrück habe den Bankrat darüber informiert, dass er Ende Juli nächsten Jahres in den Ruhestand gehe, teilte die Nationalbank mit. Zurbrück gehört seit 2012 dem dreiköpfigen SNB-Direktorium an, dem Leitungsgremium der Nationalbank. Wer auf Zurbrück folgen soll, hat die SNB nicht bekannt gegeben. In Deutschland hat die SPD ihre Ministerinnen und Minister für die neue Regierung präsentiert. Die Schlüsselposition des Gesundheitsministers soll Karl Lauterbach übernehmen, der Gesundheitsexperte der SPD. Lauterbach bedankte sich für das Vertrauen und gab sich kämpferisch.
Es wird ein wichtiges Amt werden. Wir müssen diese Pandemie bekämpfen. Die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Wir werden das aber schaffen. Impfen wird die zentrale Rolle spielen, aber nicht nur. Und wir werden darüber hinaus das Gesundheitssystem stärken.
Für ihre 7 Posten in der Regierung hat die SPD-Führung 4 Frauen und 3 Männer nominiert, wie der designierte Kanzler Olaf Scholz ankündigte.
Das entspricht der Gesellschaft, in der wir leben, in der Männer und Frauen jeweils die Hälfte der Bevölkerung ausmachten und wo es dann auch dazugehören muss, dass die Frauen die Hälfte der Macht haben.
Wenn auch die Grünen der Koalition mit SPD und FDP zustimmen, soll Olaf Scholz am Mittwoch als Kanzler gewählt und vereidigt werden und danach auch sein neues Kabinett. Im Kampf gegen den Klimawandel hat die Regierung von Wales eine besondere Aktion lanciert. Sie stellt jedem der etwa 1,38 Millionen Haushalte einen Gratisbaum zur Verfügung. Die Bevölkerung des britischen Landesteils soll so motiviert werden, in Zukunft von sich aus Bäume zu pflanzen. Der walisische Vize-Klimaminister sagte zum Start der Aktion, in Wales seien zusätzliche 86 Millionen Bäume nötig, um die Klimaziele bis Ende dieses Jahrzehnts zu erreichen. Das Wetter, heute ist es im Norden teils sonnig bei 3 Grad, am Abend nimmt die Bewölkung aus Westen zu und in der Nacht fällt zeitweise Schnee. Morgen ist es zunächst bewölkt mit etwas Schneefall, tagsüber wird es zeitweise sonnig. Im Süden ist es an beiden Tagen ziemlich sonnig bei 8 Grad.
Das Coronavirus durchdringt die Schulen. In keiner anderen Altersgruppe sind die Fallzahlen momentan so hoch wie bei den schulpflichtigen Kindern. Seit Wochen häufen sich Meldungen über größere Ausbrüche, ganze Schulklassen müssen in Quarantäne, Kinder sind in Isolation. Wie Schulen in dieser Ausnahmesituation noch funktionieren, zeigt unser Beispiel aus Basel. Sabine Gorsche.
Die 2. Klasse übt fürs Adventssingen. Auf den ersten Blick normaler Betrieb im Schulhaus Erlenmatt. Ein topmoderner Bau in einem Neubauquartier mit viel Beton und Holz, dazu sehr große Fenster. Insgesamt 240 Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 6. Klasse. Die größeren Kinder tragen Maske. Seit heute gilt dies auch für die Geimpften und die Genesenen. Die 11-jährige Jessica sagt:
Ich habe Angst, weil ich will einfach nicht, wenn ich Corona kriege, anstecken.
Sich anstecken und das Virus weitergeben, wie das im Moment so viele Schülerinnen und Schüler in der ganzen Schweiz tun. Rund 500 Schulkinder oder 3,9% der Primarstufe sind in Basel im Moment entweder in Quarantäne oder in Isolation. Das zeigen die neuesten Zahlen.
Wir haben jetzt einfach in den letzten 2 Wochen eine viel größere Inzidenz von Ausbrüchen. Und das fordert das System enorm.
Sagt Urs Bucher, der Leiter Volksschulen des Kantons Basel-Stadt. Betroffen ist das ganze System Schule, denn es trifft auch die Lehrpersonen. Auch sie werden krank, die Lehrpläne geraten durcheinander. Auch in der Erlenmatt sind einige Kinder momentan krank. Doch die ganz großen, die klassenübergreifenden Ausbrüche, die sind in diesem Schulhaus bis jetzt ausgeblieben. Glück gehabt? Vielleicht. Im Sitzungszimmer der Schulleitung stapeln sich die Kisten mit dem Testmaterial, vorbereitet für nächsten Mittwoch, den wöchentlichen Massenspucktest. Wenn positive Fälle auftauchen, müssen die Kinder am nächsten Tag zum Einzeltest. Co-Schulleiter Benjamin Rohner sagt:
Uns hilft das sehr, dass wir da positive Fälle auch herausfischen können. Ich finde es auch toll, wie viele Eltern und Kinder sich da bereit erklären, mitzumachen, wie viele Lehrpersonen da auch mitmachen.
Auch wenn das Testen freiwillig bleibt.
Der Prozentsatz, der sich jetzt im Moment nicht daran beteiligt, ist relativ gering.
Der Kanton Basel-Stadt setzt das um, was der Bund schon lange gesamtschweizerisch will.
Wir hätten sehr gerne repetitiven Tests in der Schule als Pflicht gesehen,
sagte Bundesrat Alain Berset am letzten Freitag. Doch die Mehrheit der Kantone will nicht, Bern etwa oder St. Gallen, was zu großer Kritik vor allem von Elternvereinigungen geführt hat.
Ich denke, das macht keinen Sinn, dass es einige Kantone so machen und andere Kantone nicht. Kann ich nicht verstehen als Mutter.
Das sagt Cordula Horst, Mutter von 2 schulpflichtigen Kindern und Co-Präsidentin des Elternrates Erlenmatt. Die Tests sollten obligatorisch sein für alle, in der ganzen Schweiz, sagt sie weiter und hofft auf eine baldige Zulassung der Impfung für Kinder unter 12 Jahren.
Ich denke, das würde die Situation etwas entschärfen.
Denn der Großteil der Kinder im Erlenmatt-Schulhaus ist zu jung, um geimpft zu werden. Große Pause, die Kinder rennen zum Pausenplatz, der Betrieb läuft. Doch im Schulleiterbüro hat Benjamin Rohner schlechte Nachrichten. Er muss das gemeinsame Adventssingen mit allen Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern draußen auf dem Platz beim Weihnachtsbaum absagen. Das Risiko ist zu groß. Eine Enttäuschung mehr für die Kinder. Doch alles sei besser, als die Schule ganz schließen zu müssen. Denn neben Corona seien die anderen Probleme nicht weg. Und die Schule gerade für Kinder in schwierigen Verhältnissen ein Ort, der Stabilität und Geborgenheit biete, sagt Co-Schulleiter Benjamin Rohner.
Jetzt bringen wir das Kalenderjahr noch gut zu Ende. Es sind noch 2 Wochen bis Weihnachten. Und wir hoffen natürlich, dass wir die Kinder noch 2 schöne und festliche Wochen geben können, trotz Corona.
17:01 Rendezvous, so geht es bei uns weiter. Eine Tasse Kaffee dürfte nächstes Jahr im Café, im Bistro oder beim Bäcker teurer werden. Auch das eine Folge der Pandemie. Suzanne Thoma. In den letzten Jahren hat die Topmanagerin den Berner Energiekonzern BKW grundlegend umgebaut. Jetzt geht sie, um Verwaltungsratspräsidentin von Sulzer zu werden. Wie sie die BKW hinterlässt, später bei uns. Und Kinder ohne Zukunft. Statt in die Schule zu gehen, müssen in Libanon schon 8- bis 12-Jährige etwas dazu verdienen, damit ihre Familien über die Runden kommen. Wie hart und perspektivlos ihr Alltag ist, zeigt unsere Reportage kurz vor 1. Zuerst Myanmar. Erneut demonstriert die Militärjunta ihre Macht. Die gestürzte Regierungschefin Aung San Suu Kyi ist zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Insgesamt drohen der Friedensnobelpreisträgerin bis zu 100 Jahre Haft. Denn weitere Urteile gegen die 76-Jährige stehen noch aus.
Karin Wenger, die Justiz wirft Aung San Suu Kyi Anstiftung zu Aufruhr und die Verletzung von Corona-Massnahmen vor. Was ist von diesem Schuldspruch zu halten?
Also was ganz klar ist, mit Gerechtigkeit hat dieser Schuldspruch wenig zu tun, sondern es geht wirklich vielmehr darum, dass die Militärjunta die beliebte Politikerin Aung San Suu Kyi wegsperren und zum Schweigen bringen will.
Wie wird denn das Urteil gegen Aung San Suu Kyi in Myanmar aufgenommen?
Ich habe heute mit ein paar Burmesinnen und Burmesen in Myanmar, aber auch im Exil gesprochen und die waren alle nicht erstaunt, sondern sie sagten, was können sie erwarten von einem Unrechtsregime, das brutal gegen seine eigenen Leute vorgeht. Aber natürlich sind sie alle wütend. Also, und die Generäle, die haben ja auch gezeigt in den vergangenen Monaten, immer wieder gezeigt, dass sie eben den Willen und die Rechte des burmesischen Volkes nicht achten. Bei den Parlamentswahlen vor einem Jahr hat sich die Mehrheit des Volkes ja ganz klar für Aung San Suu Kyi und ihre Partei und gegen das Militär ausgesprochen. Daraufhin kam der Putsch und seither bekämpft die Militärjunta jede Art von Widerstand.
Sie sagen, die Menschen sind wütend, gleichzeitig unterdrückt das Militär Protest und Widerstand mit aller Gewalt. Wie kann sich die Opposition da Gehör verschaffen?
Es gibt weiterhin Demonstrationen, aber es sind keine Großdemonstrationen mehr wie am Anfang, sondern sogenannte Flashmobs, also kleine Gruppen, die sich schnell irgendwo in den Städten oder Einkaufszentren zu Demonstrationen versammeln. Aber auch das ist riskant. Also gestern raste ein Pickup-Truck der Armee direkt in einen solchen Flashmob in der Stadt Yangon und tötete mehrere Demonstranten. Dann existiert aber auch weiterhin die Bewegung des zivilen Ungehorsams, also Lehrer, Ärztinnen, Bankangestellte, Beamte, die sich weigern, zur Arbeit zu gehen, solange das Militär an der Macht ist. Und dann wird der Widerstand auch immer gewaltsamer.
Es stehen ja, Karin Wenger, weitere Urteile gegen Aung San Suu Kyi aus. Was wird ihr denn noch zur Last gelegt?
Sie ist in insgesamt 11 Punkten angeklagt. Die Militärjunta wirft ihr unter anderem Korruption vor, dass sie Staatsgeheimnisse verraten, illegal Funkgeräte importiert und Wahlbetrug begangen habe. Und falls sie in allen Punkten für schuldig befunden würde, eben dann würde sie zu ungefähr 100 Jahren Gefängnis verurteilt. Dabei muss man bedenken, Aung San Suu Kyi ist 76 Jahre alt, also auch eine viel kürzere Haftstrafe würde bedeuten, dass sie nie mehr freikäme.
Derzeit befindet sie sich in Hausarrest, dies seit dem Militärputsch Anfang Februar, und jetzt wird sie in ein Gefängnis gebracht.
Das ist noch nicht ganz klar. Also es gab heute widersprüchliche Meldungen, ob sie ihre Strafe im Gefängnis oder unter Hausarrest absitzen muss. Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi, die weiß, was das heißt. Sie saß seit Ende der 80er Jahre insgesamt 15 Jahre lang unter Hausarrest, weil die Militärdiktatoren damals hofften, die Demokratiebewegung brechen zu können, wenn sie die Anführerin wegsperren. Aber das ist ihnen damals nicht gelungen und ich bezweifle, dass es ihnen diesmal gelingen wird.
Danke, Karin Wenger. Sie ist Südostasien-Korrespondentin von Radio SRF. Ein Kaffee Graham, bitte. Wer einen solchen in der Quartierbeiz bestellt, bezahlt mittlerweile durchschnittlich 5 Rappen mehr pro Tasse als noch vor einem Jahr. Das zumindest zeigt die diesjährige Umfrage des Branchenverbands Cafetier Suisse. Die Preiserhöhung reiche aber nirgends hin, um die happigen Folgen der Pandemie aufzufangen. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
4.30 Franken. So viel kostet im Durchschnitt ein Kaffeegrämm im Bistro oder beim Bäckereikaffee. Die Umfrage, die der Branchenverband Cafeterie Suisse alljährlich bei rund 650 Betrieben in der Deutschschweiz durchführt, zeigt allerdings auch:
Einige Betriebe konnten wir nicht abfragen, weil sie nicht mehr existierten. Und das hat uns etwas erschreckt.
Das sagt Hans-Peter Oetli, Verbandspräsident von Cafetier Suisse. Bei fast 10% der Cafés, die noch im letzten Jahr Teil der Umfrage waren, hieß es dieses Mal dauerhaft geschlossen. Für diese Betriebe hat der Verband einen möglichst vergleichbaren Ersatz gesucht und in die Umfrage aufgenommen. Denn trotz Krise sind auch neue Cafés entstanden. Auf die Zeit seit Ausbruch der Pandemie vor knapp 2 Jahren schaut Oetli mit gemischten Gefühlen zurück.
Wir hatten große Probleme natürlich beim ersten Lockdown. Das wurde dann aber im Sommer vielfach gut kompensiert.
Doch der sehr gute Sommer 2020 währte bekanntlich nicht ewig. Es kam der zweite Lockdown. Entsprechend schwierig verlief der Start ins laufende Jahr. Zahlreiche Cafés mussten Härtefallgelder, die der Bund und die Kantone gebeutelten Unternehmen anboten, in Anspruch nehmen. Hier steigt nun laut Oetli der Druck auf die Betriebe.
Also es sind momentan schon Forderungen laut geworden, dass die Härtefallgelder zurückbezahlt werden müssen, dass keine neuen Reserven gebildet werden, sondern mit den Gewinnen die Härtefallgelder zurückbezahlt werden müssen.
Die Rückzahlung der Gelder ist unterschiedlich geregelt, je nach Bezugszeitpunkt und Betriebsgröße. Eine Rückzahlung jetzt einzufordern, findet Oetli aber gefährlich.
Weil in dieser Zeit, wo wir die ganze Entwicklung diesen Winter nicht abschätzen können, sind die Härtefallgelder immer noch die stille Reserve, die einige haben, die sie nämlich nicht ausgegeben haben.
Diese Polster solle man den krisengebeutelten Cafés noch nicht wegnehmen, so seine Forderung an die Politik. Seine Branche kann derzeit zwar Kundinnen und Kunden bedienen, in Innenräumen gilt die Zertifikatspflicht und seit heute auch wieder eine Maskenpflicht. Damit könnten sie leben, sagt der Cafetier Suisse-Präsident. Aber
der einzige Einfluss, den wir momentan spüren, ist die Unsicherheit der Leute. Kann ich überhaupt noch in einen Gastronomiebetrieb gehen? Oder soll ich mich ganz darauf konzentrieren, den Kaffee zu Hause zu trinken?
Hans Oetli ist überzeugt, dass dieser Winter erneut zur existenziellen Belastungsprobe für viele seiner Mitgliederfirmen wird. Entsprechend geht er davon aus, dass der Kaffeepreis im nächsten Jahr weiter ansteigen dürfte. Moderat um 5 bis 10 Rappen pro Tasse. Denn große Sprünge seien im umkämpften Markt oft nicht möglich. Finanzlage hin oder her.
Sie hören Rendezvous 8:08 ist es. Es ist ein gewichtiger Abgang beim Berner Stromkonzern BKW. Chefin Susanne Thoma verlässt das Unternehmen im ersten Halbjahr 2022 und will Verwaltungsratspräsidentin von Sulzer werden. 11 Jahre hat Thoma für die BKW gearbeitet, 8 davon an der Spitze. In ihrer Zeit hat sie den Stromkonzern umfassend neu ausgerichtet. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim berichtet.
Susanne Thoma hat sich in einem Interview 2016 mit Radio SRF so beschrieben.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich es immer sehr präsent habe.
Wie diese Eigenschaft die BKW verändert hat, zeigt sich heute. Der Energiekonzern ist unter Thomas Führung ein sehr viel grösseres und internationaleres Unternehmen geworden. 2013, als sie Chefin wurde, beschäftigte die BKW 3'000 Angestellte. Heute sind es gut 10'000. Gewachsen ist der Energiekonzern vor allem, weil er sein Dienstleistungsgeschäft massiv ausgebaut hat. Tochterunternehmen der BKW installieren heute Solaranlagen, planen Gebäude oder kümmern sich um Wasserleitungen. Damit hat die BKW innerhalb weniger Jahre ein ganz neues Standbein aufgebaut. Zusätzlich zur Stromproduktion und Stromlieferung. Ein Standbein auch, das rentabel ist. Susanne Thoma sagte zu dieser Strategie vor 5 Jahren:
Die BKW hat jetzt das Privileg, dass wir finanziell sehr stabil sind, sehr gesund sind, genügend Mittel haben. Und was wir jetzt machen, trotz dieser verhältnismäßig komfortablen Situation, uns so schnell zu verändern, wie wenn uns Wasser am Hals würde stehen.
In der Schweiz sind es häufig traditionelle Kleinbetriebe, die die BKW aufkauft. Ein Vorgehen, das beim Gewerbe immer wieder für Unmut sorgt. So auch 2017, als die BKW fast im Wochenrhythmus KMUs übernahm. Arik Schneider, Vizedirektor des Schweizerischen Gewerbeverbandes, kritisierte damals:
Und dann hat die BKW eben einen Monopolbereich. Das bedeutet, dort ist sie alleine tätig, dort hat sie keine Konkurrenz, dort verdient sie sicheres Geld. Dieses Geld nimmt sie dann und kauft KMU-Betriebe auf oder drängt KMU aus den Märkten.
Die BKW hat diese Kritik stets gekontert mit dem Verweis auf den kleinen Marktanteil, den die BKW in den jeweiligen Bereichen habe. Und ungeachtet dieser Kritik hält die BKW an ihrer Expansionsstrategie fest, wie sie jüngst erneut bekräftigt hat. Das Resultat bislang: Inzwischen sind fast 300 in- und ausländische Unternehmen ganz oder teilweise im Besitz der BKW. Und zwar von Norwegen bis nach Süditalien. Dass es auch anders hätte kommen können, zeigt übrigens das Beispiel eines anderen grossen Schweizer Stromkonzerns. Alpiq hat im selben Zeitraum praktisch die umgekehrte Entwicklung durchlebt. Alpiq ist im vergangenen Jahrzehnt vor allem geschrumpft, musste Anlagen verkaufen und ist an tiefen Strompreisen beinahe zugrunde gegangen.
Aus Libanon erreichen uns seit langer Zeit keine guten Nachrichten mehr. Das Land ist in einer der tiefsten Wirtschaftskrisen seiner Geschichte. Wegen der horrenden Inflation leben inzwischen 8 von 10 Menschen in Armut. Darunter leiden auch die Kinder. Immer mehr von ihnen arbeiten, statt zur Schule zu gehen. Das zeigt eine kürzlich veröffentlichte Umfrage des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF. Allein zwischen April und Oktober hat sich die Zahl der Kinder, die nicht oder nicht mehr zur Schule gehen, versiebenfacht. UNICEF warnt vor den Folgen einer verlorenen Generation. Dazu die Reportage von Susanne Brunner aus der nordlibanesischen Stadt Tripoli.
Es ist kurz nach 10 Uhr morgens an einem gewöhnlichen Wochentag Ende November. Kinder sollten um diese Zeit in der Schule sein. Aber der Gemüsemarkt in Tripoli ist voll von Kindern im schulpflichtigen Alter, die dort arbeiten. Sie erklären das so. Wir müssen arbeiten, weil wir kein Geld haben. Manchmal 12 Stunden am Tag für ein paar Rappen, sagen ein paar 8- bis 11-jährige Knaben. Sie reden alle durcheinander, sind sich uneinig, wer von ihnen am längsten arbeitet. Der 11-jährige Ahmed zeigt, was sie hier arbeiten. Mit Handkarren Gemüseschachteln von Lieferwagen in die umliegenden Läden verschieben. Eine anstrengende Arbeit. Ahmed weiß gar nicht mehr, wann er damit angefangen hat. Vor langer Zeit, als ich noch klein war, sagt der Junge. Auch der 15-jährige Mohammed geht schon lange nicht mehr zur Schule. Ich lernte, bis ich in der 3. Klasse die Schule verließ, sagt Mohammed. Seine Familie brauche jeden Rappen Einkommen, um überhaupt essen zu können. Deshalb habe sie ihn zum Arbeiten aus der Schule geholt. Ein älterer Mann sagt, diese Kinder hätten keine Zukunft. Mohammed gibt ihm recht. Was sollen wir tun? Hier gibt es nichts, auch keine Zukunft, sagt er. Sie werden Gemüse herumkarren, bis sie sterben, wie alle hier, sagt der ältere Mann. Ich kenne einen 65-Jährigen, der arbeitet noch immer hier, sagt der 15-jährige Mohammed. Immer mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene lassen ihre Arbeit stehen und fangen an zu diskutieren. Die meisten sind Syrer, die vor dem Krieg in ihre Heimat geflüchtet sind. Diesen verwehrt der libanesische Staat meist den Zugang zu öffentlichen Schulen und zum regulären Arbeitsmarkt. Ein Schulabschluss würde mir hier gar nichts nützen. Ich darf ja nicht einmal als Straßenwischer oder als Kellner arbeiten, sagt ein junger Mann. Und mit der horrenden Inflation sei eh kein Geld da für die Schule. Die Männer diskutieren offen über alles, über gescheiterte Fluchtversuche Richtung Europa, die Feindseligkeit und Korruption ihres Gastlandes und über die Tatsache, warum sie so viele Kinder haben. Auf den Straßen sind so viele Kinder, alle Syrer und alle hungrig, sagt ein kinderloser 40-Jähriger. Und du bist etwa kein Syrer? Fragt ein kleiner Junge. Doch, sagt der Mann. Und der Junge, dann red über dich, nicht über uns. Der kecke Junge heißt Ibrahim und ist 11. Er arbeitet auch auf dem Markt, aber als einziger geht er trotzdem noch zur Schule. Wenn ich mit der Schule fertig bin, komme ich zum Markt und helfe meinem Vater. Das ist besser als zu Hause rumsitzen, sagt der 11-Jährige. Er schreibt seinen Namen auf Arabisch auf und einige der anderen Kinder tun es ihm gleich. Sie bedauern alle nur, dass sie nicht Englisch reden oder schreiben können. Denn Auswandern ist ihr Traum, irgendwohin, wo das Leben besser ist. Der 11-Jährige Ahmed nimmt das SRF-Mikrofon und posiert als Reporter. In Libanon gibt es nichts, keine Schulen. Wir karren Gemüse herum für nicht einmal einen Dollar pro Tag, beginnt er seine Reportage. Die anderen Kinder feuern ihn an und lachen, bis er das Mikrofon wieder abgibt und die Erwachsenen die Kinder wieder zur Arbeit rufen.
Aus Tripoli die Reportage von Susanne Brunner. Damit ist es eins geworden. Gleich reden wir auf SRF 1 und 4 über den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Dieser sei ein Spiel mit dem Feuer, sagt der ehemalige hochrangige deutsche Politiker und Osteuropa-Experte Ruprecht Polenz. Aber ein Krieg lasse sich verhindern, wenn man jetzt geschickt handle. Ruprecht Polenz ist unser Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags mit Tobias Meyer.
Noch nie hatten die Hotels in der Schweiz so viele Schweizer Gäste wie in der diesjährigen Sommersaison. Für die Monate Mai bis Oktober meldet das Bundesamt für Statistik insgesamt 12,7 Millionen Übernachtungen aus dem Inland. Eine Tasse Kaffee könnte nächstes Jahr hierzulande um bis zu 10% teurer werden. Dies, weil Restaurants und Cafés unter anderem Härtefallhilfen zurückzahlen müssten, schreibt der Verband Cafetier Suisse. Und in Deutschland hat die SPD ihre 7 Ministerinnen und Minister für die neue Regierung vorgestellt. Die Schlüsselposition des Gesundheitsministers soll Karl Lauterbach übernehmen, der Gesundheitsfachmann der Partei.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.